Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sebastian Moritz herzlich willkommen. Das deutsche Gesundheitssystem ist teuer. Die Kosten steigen weiter und das bekommen auch die Versicherten zu spüren.
Im nächsten Jahr werden die Beitragssätze in der Krankenversicherung um 0,8 Beitragssatzpunkte steigen. Das bedeutet 0,4% für die Arbeitnehmer. Das ist ein sehr starker Beitragssatzanstieg.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute zur prognostizierten Entwicklung der Zusatzbeiträge bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Was das konkret für die Versicherten bedeutet und wie die Bundesregierung verhindern will, dass die Kosten für die Krankenversicherung immer weiter steigen, klären wir in dieser Sendung. Außerdem, die Bundesregierung will gezielt Fachkräfte aus Indien anwerben und Airbus streicht bis zu 2500 Stellen. Wir starten aber mit einem wichtigen Handelspartner der deutschen Wirtschaft, mit den USA. Deutsche Unternehmen verkaufen deutlich mehr Waren in die USA, als sie aus den Vereinigten Staaten einkaufen. Das ist schon seit Jahren so, doch so wichtig wie derzeit waren die USA für die deutsche Wirtschaft noch nie. Einerseits ist das ein Zeichen wirtschaftlicher Stabilität, andererseits ein mögliches Risiko, etwa im Falle eines möglichen Wahlsiegs von Donald Trump. Mischa Erhardt mit einer Analyse.
Knapp 10% aller Exporte deutscher Unternehmen sind im vergangenen Jahr in die USA gegangen. Damit waren die USA das 9. Jahr in Folge das wichtigste Abnehmerland hiesiger Produkte. Edgar Walk, Chefvolkswirt des privaten Bankhauses Metzler.
In den vergangenen Jahren haben die USA nochmal erheblich an Bedeutung gewonnen. Das hängt damit zusammen, dass China sich seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise befindet. Die deutschen Exporte nach China schrumpfen. China war ja früher sehr wichtig für uns. Während die USA in den letzten Jahren ja sehr starkes Wirtschaftswachstum hatten, deshalb auch natürlich mehr nachgefragt haben. Und so kann man sich eigentlich erklären, warum die USA für uns so wichtig geworden sind.
Dabei sind Branchen wie die Autoindustrie und der Anlagen- und Maschinenbau sehr stark auf den amerikanischen Absatzmarkt fokussiert. Im Falle der Maschinenbauer liegt das auch am US Inflation Reduction Act, mit dem die Reindustrialisierung in den USA gefördert und vorangetrieben werden soll. Neu entstehende Firmen setzen dabei offenbar auch auf Maschinen made in Germany. Sehr stark in die USA orientiert ist auch die deutsche Pharmaindustrie.
Also fast ein Viertel aller Exporte der deutschen Pharmaindustrie gehen in die USA. Und für mich selbst überraschend war auch, dass der US-Markt für die deutsche Pharmaindustrie so eine große Bedeutung hat.
Andere, wie die chemische Industrie dagegen, spielen beim Handel mit den USA eher eine Nebenrolle. Unter anderem, weil die Energiepreise in den USA deutlich günstiger sind als hierzulande. Auch als Herkunftsland deutscher Importe haben die USA an Bedeutung gewonnen in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2023 betrug der Anteil an den Importen insgesamt knapp 7%. Das ist der höchste Wert seit 2004. Auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA blicken Ökonomen wie Volker Dreyer daher mit Sorge. Der Außenwirtschaftschef der deutschen Industrie- und Handelskammer erwartet vor allem bei einem Wahlsieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump schwierigere Handelsbeziehungen.
Die Trump-Administration hat ja durch ihr Verhalten in der vergangenen Legislatur unter Beweis gestellt, dass es für symbolhafte Aktionen, dass sie dazu neigt und damit auch Deutschland und Europa vielleicht auch mit einer restriktiveren Handelspolitik, vielleicht mit protektionistischen Maßnahmen überzogen werden. Die Gefahr besteht gerade durch die Entwicklung der aktuellen Statistik, dass die Exportüberschüsse eher zunehmen als abnehmen.
Im Raum, zumindest in Wahlkampfreden Donald Trumps, steht auch eine generelle Einführung von Handelszöllen auf alle Waren, die in die USA importiert werden.
Wir sind in ganz vielen Märkten unterwegs und dann würden solche neuen Zollsätze, und dann sprechen wir noch nicht über die Gegenreaktion von anderen Ländern, die würden Sand ins Getriebe bringen, sich wie ein Mehltau über die Möglichkeiten unserer international aufgestellten Wirtschaft legen.
So DIHK-Außenhandelschef Volker Dreyer. Edgar Walk vom Bankhaus Metzler sieht das ähnlich. Bis hin zu der Gefahr eines möglichen globalen Handelskrieges, bei dem die hiesige, exportorientierte Wirtschaft nur verlieren könne.
Das würde natürlich die Beziehung erheblich belasten. Und ist auch klar, dass dann die EU dann Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Es gibt dann also einen Handelskonflikt mit Zöllen und Gegenzöllen. Wenn tatsächlich 20% kommen, dann haben wir eine Situation wie in den 1930er Jahren. Da hatten wir auch schon mal einen globalen Handelskrieg, der erhebliche negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hatte. Also Donald Trump ist unglaublich gefährlich für den Welthandel und für den deutschen Export in die USA. Man darf das nicht unterschätzen.
Edgar Walk war das im Beitrag von Mischa Erhardt. Millionen gesetzlich Krankenversicherte müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden im kommenden Jahr voraussichtlich um durchschnittlich 0,8 Prozentpunkte auf dann 2,5 Prozent steigen. Davon geht der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherung aus. Das ist ein Gremium mit Vertretern aus dem Gesundheitsministerium, aus dem Bundesamt für Soziale Sicherung und dem GKV-Spitzenverband. Und diese Fachleute schauen sich einmal im Jahr an, welche Einnahmen und Ausgaben sie bei der gesetzlichen Krankenversicherung erwarten. Und über diese neue Prognose kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio. Herr Findhammer, Grund für den Anstieg der Beiträge sind höhere Kosten im Gesundheitssystem. Was sind da die größten Kostentreiber?
Ja, Sebastian Moritz, interessanterweise gibt ja der Schätzerkreis gar keine konkreten Hinweise, sondern verweist lediglich auf die Summen, die in diesem und dem kommenden Jahr als Delta zwischen den Einnahmen und den Ausgaben bei der gesetzlichen Krankenversicherung erwartet werden. Und die sind jeweils erheblich. Konkrete Gründe werden aber tatsächlich nicht genannt. Aber das hat vorhin jedoch Gesundheitsminister Karl Lauterbach getan, der erklärte.
Er geht zum einen darauf zurück, dass wir Inflation und höhere Löhne gehabt haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass unser System sehr ineffizient ist. Das teuerste Gesundheitssystem in Europa. Zum Teil ist die Qualität nur mittelmäßig. Krankenhäuser zum Beispiel produzieren Defizite. Ein Drittel der Krankenhausbetten steht leer. Wir haben 7 Milliarden mehr Ausgaben. Trotzdem kämpfen viele Häuser gegen die Insolvenz.
Da kommt also noch dazu, worauf jüngst die Krankenkassen verwiesen haben, dass es erst jetzt vor kurzem Tarifsteigerungen für die Krankenhäuser und die Ärzte gab, die ja alle als notwendig erachtet haben. Und das schlägt sich natürlich in dieser Rechnung nieder. Und die angesprochene Ineffizienz bleibt natürlich ein großes Problem und treibt die Kosten zusätzlich.
Dass die Zusatzbeiträge steigen werden, war ja erwartet worden. Wie ist dieser Wert von 0,8 Prozentpunkten, die es jetzt nach oben geht, nun einzuordnen?
Nun, der ist erheblich, aber die Krankenkassen hatten im Vorfeld bereits darauf hingewiesen, dass man offenbar nicht dabei ran vorbeikommen wird. Der Zusatzbeitrag verrät ja auch nur, dass dieser Beitrag auf den weiterhin bei 14,6 festgelegten allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkasse nochmals obendrauf kommt. Und dazu hat Karl Lauterbach vorhin erklärt,
im nächsten Jahr werden die Beitragssätze in der Krankenversicherung um 0,8 Beitragssatzpunkte steigen. Das bedeutet 0,4 Prozent für die Arbeitnehmer. Das ist ein sehr starker Beitragssatzanstieg. Daher kommen jetzt diese Gesetze, die Strukturreformen kommen, Krankenhausgesetz, Vorbeugegesetze, Digitalisierungsgesetze. Ohne diese Gesetze würde der Beitragssatz einfach immer weiter ansteigen.
Also man hört die Hoffnung raus des Gesundheitsministers, dass er mit den Reformen, die er angehen will, das Dilemma zumindest in der mittleren Frist wieder ein Stück weit lösen kann.
Diese Prozentwerte klingen für den einen oder anderen jetzt vielleicht etwas abstrakt. Was bedeutet das denn konkret für einen durchschnittlich Versicherten?
Ja, da gibt es schon erste Rechnungen, weil eben die 0,8 Prozent tatsächlich erwartet wurden. Bei einem Bruttolohn von 2.500 Euro sind es aber auch 10 Euro mehr im Monat, die da gezahlt werden müssen. Also 120 Euro mehr im Jahr. Und wer gut 4.500 Euro brutto verdient, muss wohl mit 18 Euro mehr pro Monat rechnen. Und das ohne eine verbesserte Versorgung oder Qualität auf der anderen Seite. Die bekannten Probleme bleiben ja bestehen. Etwa die Schwierigkeiten, einen Facharzttermin zu bekommen und andere Dinge mehr.
Etliche Krankenkassen haben ihre Zusatzbeiträge ja schon erhöht, manche sogar schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Letztendlich können die Kassen also selbst entscheiden, wie hoch ihr Zusatzbeitrag ist. Welche Rolle spielt da die Prognose des Schätzerkreises überhaupt?
Ja, nur eine relative. Der Zusatzbeitrag sollte ja wirklich mal ein Wettbewerbsinstrument für die Kassen untereinander sein, um eben deren Finanzbedarf, der ja über die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds hinausgeht, zu decken. Und die Spannbreite, die liegt heute schon zwischen 0,9 und knapp 3,3%. Also einzelne Kassen dürften künftig die Marke von 18% beim Gesamtbeitrag überschreiten, zumal die jeweils interne Bilanz in der heute genannten Steigerungsrate noch nicht enthalten ist. Das hat alles mit den Festlegungen des Schätzerkreises nichts zu tun, sondern wird dann eine Festlegung der jeweiligen Krankenkasse sein. Und da ist durchaus noch mit deutlich weiteren Steigerungen bei einzelnen Krankenkassen zu rechnen.
Die Krankenversicherung dürfte im nächsten Jahr teurer werden. Informationen waren das von Volker Findhammer. Und während es bei der Krankenversicherung teurer wird, kündigt sich an anderer Stelle Entlastung an, und zwar beim Steuertarif. Die Inflation hat ja dazu geführt, dass die Löhne in einigen Branchen zuletzt deutlich gestiegen sind. Beschäftigte rutschen dadurch jedoch in einen höheren Steuertarif, müssen also einen größeren Anteil ihres Lohns an den Staat abgeben. Fachleute sprechen in diesem Fall von der kalten Progression. Der Staat kann gegensteuern, indem er den Steuertarif anpasst. Und dieser Ausgleich für die Inflation soll nun höher ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Johannes Kuhn.
Bereits im Sommer hatte das Bundeskabinett unter anderem höhere Grundfreibeträge beschlossen. Die wurden nun heute für 2025 nochmals erhöht. Statt wie geplant um 300 steigt der Freibetrag um 312 Euro. Regierungssprecher Steffen Hebestreit nennt die Erhöhungen der Steuergrundfreibeträge in den kommenden beiden Jahren.
Für 2025 auf 12.096 Euro pro Person und für 2026 auf 12.348.
Die Entlastungen der Steuerpflichtigen und damit entsprechende Steuermindereinnahmen beziffert das Finanzministerium auf 260 Millionen Euro für beide Jahre. Bei der Anpassung handelt es sich um den Nachlauf der Inflation. Der Steuerprogressionsbericht kam für die Jahre 2025 und 2026 zu dem Schluss, dass die Anhebungen ausreichen, für das laufende Jahr 2024 jedoch nicht. Ergo ein kleiner Nachschlag. Wie so oft bei der Ampel lief das Ganze allerdings nicht geräuschlos ab. So hatten sich FDP und Grüne Anfang der Woche gegenseitig bezichtigt, verschiedene Anpassungen von Bemessungsgrenzen zu blockieren. Nun soll das Ganze im Zuge des Steuerfortentwicklungsgesetzes bereits am Freitag im Bundestag verabschiedet werden.
Johannes Kuhn berichtete. Bei der Suche nach Fachkräften schaut die Bundesregierung inzwischen gezielt ins Ausland. Besonders im Blick Menschen aus Indien. Die Zahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Inderinnen und Inder hat sich laut Arbeitsminister Heil seit 2020 verdoppelt. Indische Staatsangehörige sind laut einem Bericht des Bundesinstituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung überdurchschnittlich gut qualifiziert und dementsprechend begehrt. Die Bundesregierung hat deshalb heute eine Strategie beschlossen, mit der sie gezielt weitere Inderinnen und Inder nach Deutschland locken will. Gabor Hallasch mit den Hintergründen.
Wer Indien verstehen will, fängt vielleicht beim Cricket an. Doch das ist alles andere als einfach, weiß auch der Bundesarbeitsminister.
I have to understand the rules.
Die Regeln verstehen will Hubertus Heil. Der steht auf dem Cricketrasen in Berlin und hat sich extra ein Trikot über das weiße Hemd gezogen.
Ja, das Score looks good. 60-3, 7.1 over.
Der Minister plant keine Karriere auf dem Cricketfeld. Ihm geht es um die Bilder und die Botschaft. Deutschland braucht Fachkräfte aus Indien.
Wir haben ein paar Nachteile, die müssen wir ausgleichen. Unsere Sprache ist nicht so verbreitet wie das Englische auf der Welt. Unser Wetter ist auch nicht so wie in südlichen Gefilden. Aber wir sind ein stabiles Land. Das betrifft Sicherheitsfragen, das betrifft aber auch soziale Sicherheit, zum Beispiel, dass es hier Krankenversicherung gibt.
Nachteile ausgleichen heißt attraktiv werden. Und wie das geschehen kann, steht in einem Strategiepapier. Ein großes Thema darin: weniger Bürokratie.
Die Erteilung von Visa, die werden jetzt digitalisiert, gerade in Indien, nächstes Jahr für alle Länder, damit die wir geworben haben, nicht ewig warten müssen. Es geht um Fragen der Berufsanerkennung. Aber es geht auch darum, dass wir als Gesellschaft begreifen, wir wollen nicht nur Arbeitskräfte, es kommen Menschen. Die müssen sich hier wohlfühlen, damit sie auch bleiben.
Etwa 137.000 Inderinnen und Inder arbeiten in Deutschland und zahlen Sozialbeiträge. Eine, die vor 7 Jahren schon kam, ist Komal Gaikwad. Und heute ist sie eine der wichtigsten Verbündeten des Arbeitsministers.
Hi, Komal. Nice to see you.
Hello, Minister Heil. Namaste.
In den sozialen Medien erklärt Komal Gaikwad, was einen so erwartet als indische Fachkraft in Deutschland. Von Chancenkarte über Krankenversicherung. Es gibt eine schnelle Reise durch die deutsche Bürokratie. Und noch einen anderen Rat.
Es ist wirklich wichtig, die deutsche Sprache zu lernen, so die Leute dann wissen, dass wie das Leben ist hier in Deutschland, vielleicht im Supermarkt oder mit Kollegen zu sprechen und gut zu integrieren.
Die Bundesregierung will deswegen schon in Indien mehr Sprachkurse anbieten. Denn nur wer Deutsch kann, wird sich integrieren. Und darauf kommt es an, sagt auch CDU-Arbeitsmarktpolitiker Marc Biadatz.
Diese Menschen müssen eben auch dann auch einen Platz hier finden in Deutschland, ihre Fähigkeiten und Talente umzusetzen. Deswegen brauchen wir Wohnraum, wir brauchen Kita-Plätze. Und da merke ich, auch hier ist die Bundesregierung einfach zu langsam und da kommen mir zu wenig Impulse.
Im Moment wird in Deutschland viel über Migration diskutiert und eher über Abschiebungen als über Zuwanderung gesprochen. Das kann im Ausland nicht immer als Einladung verstanden werden.
Bei Arbeitsmigration geht es darum, eben Menschen mit Talenten nach Deutschland zu holen. Und wenn wir um Asyl reden, reden wir um Menschen, die Schutz suchen. Wir müssen uns viel mehr darauf fokussieren, dass wir genau die richtigen Menschen finden, die wir für den deutschen Arbeitsmarkt brauchen.
Geht es nach der Union, muss Deutschland auch im eigenen Land nach Arbeitskräften suchen, heißt Menschen qualifizieren. Doch ohne Zuwanderung wird es nicht gehen, sagt auch der Bundesarbeitsminister.
Wir müssen weltoffen sein, was diese Frage betrifft. Es ist in unserem Interesse. Es geht um qualifizierte und gesteuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt.
Der Arbeitsminister hat Cricket vielleicht ein klein wenig mehr verstanden. Noch ist es ja ein Sport, der in Deutschland kaum zu sehen ist. Aber das soll sich ändern, hofft die Bundesregierung.
Die Bundesregierung will mehr Fachkräfte aus Indien nach Deutschland locken. Ein Bericht von Gabor Hallasch.
Frieden mit der Natur. Eine Serie zur Weltnaturkonferenz COP16 in Cali.
Es sind große Ziele, die in der kommenden Woche bei der UN-Biodiversitätskonferenz im kolumbianischen Cali auf der Agenda stehen. Das Artensterben bremsen, Naturräume schützen und unsere Lebensgrundlage bewahren. In der Praxis geraten all diese Ziele jedoch immer wieder in Konflikt mit wirtschaftlichen Interessen, etwa denen der Agrarindustrie. Und deren Lobby wirbt lautstark für ihre Anliegen. Durchaus erfolgreich. Knickt die Europäische Union ein? Annabel Brockhus mit dem dritten Teil unserer Serie.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bringt es im September 2024 auf den Punkt.
Farmers are among the first victims of climate change and loss of nature.
Landwirte gehören zu den ersten Opfern von Klimawandel und Artensterben. Und sie können beide Krisen verschärfen, je nachdem, wie sie wirtschaften. Die Politik habe es noch nicht geschafft, die Interessen der Landwirte mit den Interessen der Natur zu versöhnen.
We all remember the farmers' protests all over Europe at the beginning of this year.
Das hätten die Bauernproteste Anfang des Jahres gezeigt.
Die politischen Mehrheiten sind so, ja.
Sagt die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus. So, dass es schwer ist, Landwirtschaft und Umweltschutz auf politischer Ebene zusammenzubringen. Dabei wollte die EU die gemeinsame Agrarpolitik reformieren und Zahlungen enger an Gemeinwohlleistungen wie Klima- und Umweltschutz oder das Tierwohl knüpfen. Aktuell erhalten Landwirte vor allem Pauschalgeld für ihre Flächen. Harald Grete, Agrarwissenschaftler und Co-Direktor von Agora Agrar, kritisiert das stark.
Aus meiner Sicht ist das wie ein Klotz am Bein der Landwirtschaft, dieses Festhalten an den pauschalen Flächenprämien. Und das eigentlich fatal, weil wir unsere Ziele nicht erreichen.
Das hat auch vor kurzem der Europäische Rechnungshof bestätigt. Die nationalen Pläne der gemeinsamen Agrarpolitik seien zu schwach und nicht gut auf den Green Deal der EU abgestimmt. Mit dem Green Deal will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Christine Schneider ist die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU im Europaparlament.
Die gemeinsame Agrarpolitik war nie angelegt als ökologisches, als Naturschutzprogramm, sondern sie ist immer dafür angelegt, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren.
Dass die gefährdet sein könnte, belegen die Zahlen nicht. In Brüssel ist aktuell oft die Rede von einem Anreizmodell.
Mein Ansatz wäre zu sagen, diejenigen, die das Trinkwasser schützen, die sollen Geld kriegen. Diejenigen, die diese Strukturelemente anlegen, Heckenpflanzen, Tümpelchen, Obstbäume, whatever, die sollen Geld bekommen und eben auch dauerhaft Geld bekommen.
Sagt zum Beispiel Jutta Paulus. Nicht nur die gemeinsame Agrarpolitik war im vergangenen halben Jahr ein Streitpunkt in Brüssel. Auch das Naturwiederherstellungsgesetz. Fast wäre es gescheitert. Ziel des Gesetzes ist es, Ökosysteme zu renaturieren. Bis 2030 mindestens auf einem Fünftel der geschädigten Flächen. Damit will die EU ein Ziel des Weltnaturvertrags von Kunming-Montreal erreichen. Die Grüne Jutta Paulus war Schattenberichterstatterin für das Gesetz im EU-Parlament.
Nichts wäre peinlicher gewesen und auch destruktiver für die Debatte, wenn man nach Kolumbien hätte fahren müssen und sagen, ja, das hat leider nicht geklappt mit diesem Gesetz, weil der politische Wille ist nicht da.
Denn in Kolumbien soll es darum gehen, wie der Weltnaturvertrag konkret umgesetzt werden kann. In dem Vertrag steht auch das Ziel, die Umweltverschmutzung durch Pestizide zu verringern. Hier ist die EU-Kommission zwei Jahre später noch keinen Schritt weiter. Ihren letzten Gesetzesvorschlag für einen nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden musste sie nach viel Kritik zurückziehen. Umwelt- und Agrarpolitiker erwarten eigentlich einen neuen Aufschlag.
Ich habe mit einem gewissen Entsetzen wahrgenommen, dass in keinem der Mission Letters, also der Arbeitsaufträge für die designierten Kommissare, etwas dazu drinsteht,
sagt die Grüne Jutta Paulus. Die Sozialdemokratin Maria Neuchel setzt Hoffnung in den designierten Agrarkommissar Christoph Ansen aus Luxemburg, einen Konservativen. Sie kennen sich aus seiner Zeit als Europaabgeordneter. Er saß im Umweltausschuss.
Er ist einer aus der Umweltbewegung. Vielleicht geht er einen Schritt nach vorne.
Artenvielfalt und EU-Agrarpolitik. Ein Beitrag von Annabel Brockhus. Damit unser Leben auf der Erde reibungslos funktioniert, sind im All tausende Satelliten unterwegs. Sie helfen bei der Kommunikation, bei der Navigation oder bei Wettervorhersagen. Und es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Satelliten in den nächsten Jahren weiter zunimmt. Hier lässt sich also viel Geld verdienen. Mit seinem Unternehmen SpaceX hat Elon Musk das Geschäft mit den Satelliten kräftig umgekrempelt. Das bekommt nun auch die Konkurrenz zu spüren. Airbus schreibt im Satellitengeschäft rote Zahlen und hat nun Konsequenzen angekündigt. Bis zu 2.500 Stellen sollen wegfallen. Holger Beckmann.
Es ist kein Kahlschlag, aber doch ein erheblicher Stellenabbau bei dem europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern. Airbus will in der Rüstungs- und Satellitensparte bis zu 2.500 Arbeitsplätze streichen. Das könnte jede 14. Stelle in dem Bereich treffen. Der Konzern müsse schneller, schlanker und wettbewerbsfähiger werden, hieß es aus der Unternehmenszentrale. Bis 2026 soll der Jobabbau abgeschlossen sein. Das Ganze soll ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen. Dazu hätten bereits Gespräche mit den Gewerkschaften begonnen. Für Airbus ist das offenbar die Konsequenz eines härter werdenden Konkurrenzkampfes auch mit neuen Unternehmen aus der Privatwirtschaft. Hier wird immer wieder das Starlink-Projekt vom US-Digitalunternehmer Elon Musk genannt. Auch beim für Airbus bisher wichtigsten amerikanischen Wettbewerber Boeing aus Seattle waren in der vergangenen Woche umfangreiche Stellenstreichungen bekannt gegeben worden. Dort geht es allerdings vor allem um das Kerngeschäft mit Verkehrsflugzeugen, das bei Airbus vergleichsweise stabil läuft.
Airbus will also bis zu 2.500 Stellen streichen. Damit schalten wir nach Frankfurt, wo mein Kollege Samir Ibrahim das Geschehen an den Finanzmärkten heute für uns im Blick hat. Wie fallen denn die Reaktionen auf diesen Sparkurs bei Airbus aus?
Ja, grundsätzlich positiv. Man hat das Problem ja hier auch schon erkannt und da dann eben zu sparen bei einer Sparte, wo es halt schwierig ist, das wird immer honoriert. Die Aktie auch gegen den allgemeinen Trend 0,5% im Plus. Und der Kollege hat es ja gerade eben gesagt, vergleichsweise stabil. Das Verkehrsflugzeuge-Geschäft in der Tat, Auftragsbücher voll. Aber auch da hat Airbus verschiedene Baustellen. Allein die Triebwerke beispielsweise sorgen dafür Ärger. Und da rein einen Tisch zu machen, aufzuräumen und zu sagen, wir konzentrieren uns auf das wichtigste Geschäft, das wird hier sehr, sehr gut angenommen.
Bleiben wir bei den Fluggesellschaften. Die Airlines klagen in Deutschland ja über hohe Kosten, ziehen sich teilweise von den deutschen Flughäfen zurück. Nun hat in den USA die erste Fluggesellschaft in dieser Berichtssaison Quartalszahlen vorgelegt. Und die Zahlen von United Airlines fallen überraschend gut aus. Wie ist das zu erklären?
Weil die Amerikaner eine andere Voraussetzung haben als die Europäer. Die USA sind ein Markt mit viel Inlandsflügen. Da haben dann ausländische Fluggesellschaften relativ wenig zu melden. Und sie haben Russland nicht vor der Tür. Also deutsche oder eben europäische Airlines müssen halt den russischen, den ukrainischen Luftraum aufwendig umfliegen, wenn sie Richtung Asien wollen. Dieses Problem haben die Vereinigten Staaten so nicht. Insofern kamen die Fluggesellschaften dadurch die letzten Monate und das ganze letzte Jahr deutlich besser als die Europäer. Aber auch hier so ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass es bei den Fluggesellschaften eigentlich, was die Gewinne anlangt, relativ gut gelaufen sein müsste.
Der deutsche Aktienindex hat Anfang der Woche ein neues Rekordhoch erreicht. Wie ist die Stimmung heute, einen Tag vor der erwarteten weiteren Zinssenkung der Europäischen Zentralbank morgen?
Ja, sehr zurückhaltend, kann man mal so sagen. Der DAX jetzt aktuell bei 19.451 Punkten, das sind 0,2% weniger nach den Rekorden eben. Kann man hier auch mal durchatmen. Man hofft ja hier darauf, dass die Europäische Zentralbank jetzt bei ihren letzten Sitzungen nicht nur morgen, sondern auch die nächsten Wochen weitere Zinsschritte machen wird, größere als in den USA. Und das sorgt eben auch dafür, dass der Euro momentan so ein bisschen unter Druck gerät. Der Referenzkurs jetzt bei einem $1,0897, weil die US-Notenbank Fed im Gegenzug schon gesagt hat, ganz so große Schritte wird sie sich in nächster Zeit wohl nicht erlauben.
Der Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf hat in einem Interview gewarnt, dass im größten deutschen Industriezweig in den kommenden Jahren zehntausende Jobs wegfallen können. Welche Reaktion gibt es auf diese Prognose?
Ja, das wird hier zur Kenntnis genommen. Man hofft eben auf eine industriepolitische Agenda, die Herr Scholz ja heute ausgerufen hat. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat das schon groß begrüßt.
Und dann lassen wir uns zum Schluss noch auf Anleihenmarkt und Goldpreis blicken.
Die Umlaufrendite zurück auf 2,18%, der Goldpreis erholt bei 2678 Dollar je Feinunze.
Vielen Dank nach Frankfurt, Samir Ibrahim. Und damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Hier geht's gleich weiter mit Kultur heute. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.